Es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm. Er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bahn. Schaut aus dem Fenster, alles gedankenfreien Lauf. Lehnt sich ganz entspannt zurück, denn er muss lange noch nicht raus. Paar Menschen steigen ein, andere wieder auf. Er wechselt grad das Lied und plötzlich stand da diese Frau. Und er dachte sich, wow, sagte klar, der Platz ist frei. Sie lachte und er dachte sich, nur bitte komm, sprich sie an. Das ist das Schönste, was du je gesehen hast. Und sie hat sicherlich kein Mann. Stell dich nicht so an, werd ich jetzt warnen. Doch alles, was man hört, ist mein Herzschlag. Was soll ich nur sagen, irgendwas knockt mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Und sie steht auf, steigt aus und sagt, bye, 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 meine Liebe des Lebens. Und ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Doch was beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm. Sie hat Bock auf Shopping, also in die Stadt. Sie braucht so Sachen, die Frauen erleben. Brauchen Bikini, eine neue Tasche. Und außerdem will sie schauen, also los. Ab in die Bahn, zieht sich ein Ticket 74 für die Fahrt. Ist ja ganz schön hart, doch dann sieht sie diesen Typ. Findet ihn süß, setzt sich extra zu ihm hin und denkt sich, bitte, 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 bitte komm, sprich mich an. Es ist ganz egal, was du jetzt sagen würdest, ich spring darauf an. Also komm, du bist mein Mann, wir gehören zusammen. Wenn ich jetzt warte, ich hör mein Herz. Was soll ich nur sagen, irgendwas lockt mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Und sie steht auf, steigt aus und sagt, bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Yeah, yeah. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist.
Heute bei mir zu Gast Wolfgang Schobert. Wir sprechen über Anna Zwanziger, einen der berühmtesten Kriminalfälle überhaupt, die Giftmischerin aus Kulmbach. Gerade haben wir gehört, wie der dritte Giftmord ablief. Und jetzt fliegt wohl alles auf.
Ja, der Apotheker, den Gebhardt hinzugezogen hat, findet eine große Menge Arsen in der Küche. Er erstattet dann im September 1809 Anzeige beim Kriminalsenat in Bayreuth. Mhm. Von dort laufen dann die Ermittlungen an. Der Staatsanwalt beantragt die Exhumierung der drei unter unerklärlichen Umständen verstorbenen Personen. Das Ergebnis: vermutlich Arsenvergiftung. Wegen des erstarrten Zustandes der Leichen, die wie Mumien aussehen. Eine exakte toxikologische Nachweismethode für Arsen gab es damals noch nicht. Die wird erst in England 20 Jahre später dann entwickelt.
Ja.
Nun aber malen bei Anna Zwanziger die Mühlen der Justiz langsam, aber gründlich. Erst Ermittlungen beim Kriminalsenat Bayreuth, danach Strafprozess beim Landgericht in Bamberg. Im Juli 1811 dann verhängt dieser das Todesurteil über Anna Zwanziger. Danach dann Überprüfung des Urteilsspruchs beim Appellationsgericht in Bamberg. Dann nochmalige Überprüfung beim Oberappellationsgericht in München. In allen Fällen wird das Urteil bestätigt. Tod durch Schwert. Anna nimmt das Urteil ohne Regung hin.
Hat Anna Zwanziger eigentlich ihre Morde vor Gericht dann richtig gestanden?
Nein. In allen Verhören leugnet sie vehement, irgendetwas mit denen ihr zur Last gelegten Taten zu tun zu haben. Sie glaubte, sie würde damit durchkommen und man würde ihr nichts nachweisen können. Auch als sie mit dem doch recht eindeutigen medizinischen Gutachten im Fall Glaser konfrontiert wird, bleibt sie zunächst dabei. Erst als der Untersuchungsrichter 2 Stunden lang nachbohrt, bricht sie schließlich zusammen und gesteht den Giftmord. Doch nimmt sie die Schuld am Tod der Frau Glaser nicht etwa einfach auf sich. Sie beschuldigt den Ehemann. Er habe sie zum Mord an seiner Frau angestiftet.
Ja. Warum erfolgt die Exekution eigentlich in Kulmbach und nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Vollzugsanstalt München?
Sie sollte unweit ihrer Schandtaten erfolgen und sichtbar für alle sein. Das entspricht ganz einfach der Logik der vorhin angesprochenen Generalprävention. Anna Zwanziger sitzt dann seit Juli 1811 im Amtsgefängnis von Kulmbach ein. Amtsgefängnis damals heißt der Fronfestenturm an der Stadtmauer.
Wie läuft die Vollstreckung da konkret ab?
Ja, früh um 7 wird sie aus dem Gefängnis geholt und zum Marktplatz geführt. Vor der heutigen San Remo ist ein hölzernes Gerüst aufgestellt. Da wartet auch ein 350-köpfiges Landwehrbataillon aus Bayreuth. Und dann wird das Urteil verlesen. Danach symbolisch über sie der Stab gebrochen. Und das gleiche Bild wie schon bei dem Urteilsspruch selbst. Bei Anna stellt sich keinerlei Regung ein. Zeitweise verbirgt sie ihr Gesicht hinter einem Taschentuch. Aber das war's dann. Danach setzt sich dann der Zug in Bewegung. Der letzte Weg der Giftmörderin führt dann vom Marktplatz über die heutige Pestalozzi-Straße zur Luitpoldstraße, begleitet vom Geläut der Sterbeglocke der Nikolaikirche. Und dann geht's zur Richtstätte auf dem freien Platz auf der Draht. Also das ist der heutige Platz neben dem Hallenbad, Draht gelandet. Ja, und auf dem Richtplatz bilden die Truppen dann eine ringförmige Formation. Die Zuschauer stehen dann dahinter. Es müssen Hunderte, vielleicht Tausende gewesen sein.
Ja.
Kulmbacher Trommeln werden gerührt. Der Scharfrichter hebt das Schwert, das Haupt fällt vom Richtblock. Dann wird der tote Körper in einen Kasten gelegt und in einem Loch versenkt. Der Gerechtigkeit jetzt im Gewande der bayerischen Justiz ist Genüge getan.
Vorhin haben wir noch von Bayern, von einem aufgeklärten, modernen Staat gesprochen. Ein humaner Strafvollzug ist ja die öffentliche Enthauptung nicht.
Ja, das stimmt, ist völlig richtig. Doch die Todesstrafe wird ja bis heute in verschiedenen Varianten praktiziert. Die letzte öffentliche Enthauptung in Bayern erfolgt übrigens 1854. Da wird ein 19-jähriger Sattlergeselle wegen Mordes öffentlich in München hingerichtet. Der Scharfrichter benötigt 7 Hiebe, um das Haupt des Delinquenten vom Rumpf zu trennen. Und nach diesem schrecklichen Blutbad entschloss sich der Münchner Magistrat, zukünftige Exekution mittels des Fallbeils, also der Guillotine, durchzuführen.
Das auch in der Öffentlichkeit?
Ja, bis 1861. Danach ließ König Maximilian II. Die Hinrichtungsstätte in die Gefängnisse verlegen. Die Todesstrafe allerdings wurde in Deutschland noch lange Zeit praktiziert. Erst im Grundgesetz der Bundesrepublik von 1948 wurde sie dann als abgeschafft erklärt.
1948 wurde das Gesetz der Todesstrafe also im Grundgesetz abgeschafft, quasi für die Bundesrepublik, aber für Bayern, für den Freistaat Bayern erst viel später.
Ja, da gibt es den Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt also, es konnte auch gar nicht mehr die Todesstrafe in Bayern praktiziert werden. Sie ist als Rest aus der Weimarer Republik noch in der Verfassung selbst aufgenommen, aber nicht in direkter Form, dass es die Todesstrafe in Bayern noch gäbe, sondern nur in indirekter Form. Es hieß in dieser Verfassung bis 1998, dass die Durchführung einer Todesstrafe die Zustimmung der Staatsregierung in Bayern erfordere.
Ja.
Und es ist indirekt also noch drin. Und man sieht dann 1998, dass es doch in die Zeit überhaupt nicht mehr reinpasst, dieser Passus von damals. Und der wird also dann 1998 formal beseitigt, und zwar durch Volksentscheid. das bayerische Volk bestimmt also, dass diese Veränderung in der bayerischen Verfassung erfolgt. Man kann ja nicht so nur mit der Mehrheit des Landtags Verfassungsänderungen herbeiführen, sondern hier ist dann sozusagen die Zustimmung des Volkes erforderlich, des bayerischen Volkes. Und das hat man dann getan. 1998 gibt es keinen Hinweis mehr auf die Todesstrafe, auch in der bayerischen Verfassung.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Heute bei mir zu Gast Wolfgang Schobert. Wir sprechen über Anna Zwanziger, den berühmten Kriminalfall aus Kulmbach.
Wenn wir trotzdem noch mal sehr viel weiter zurückspringen, zu Anna Zwanziger zurück. Wie hat man denn damals entschieden, ob man eine Hinrichtung öffentlich oder im Ausschluss der Öffentlichkeit durchführt?
Also normalerweise wurden Hinrichtungen in der Öffentlichkeit vollzogen. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass der Grundsatz der Generalprävention bestand. Das heißt also, eine abschreckende Wirkung verbunden sein sollte. Jetzt hat man gesehen, allmählich im Laufe des 19. Jahrhunderts, dass es dann doch schlimme Umstände jeweils hervorgebracht hat. Die Bevölkerung hat immer diese Hinrichtungen als Spektakel gesehen. Es sind Hunderte gekommen, manchmal Tausende gekommen, um diese blutige Orgie zu verfolgen. Und daraufhin hat man irgendwann begonnen, die Hinrichtungen, die in der Öffentlichkeit stattfinden sollten, frühesten Morgenzeit stattfinden zu lassen, in der Annahme, dass das Volk da noch nicht so bereit wäre, diesem Spektakel zu folgen. Doch auch dieses hat sich dann nicht positiv entwickelt. Also man hat nach wie vor keine Änderung erreicht. Und dann hat eben 1861 der damalige bayerische König Max II. Hat also entschieden, dass zukünftig verbindlich sämtliche Hinrichtungen eben in Gefängnissen stattfinden sollten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Das heißt, man hat genau das Gegenteil bewirkt, was man eigentlich wollte. Es war eine Riesenschau und alle haben es bewundert.
Ja, man wollte natürlich, das ist eine dialektische Sache, einerseits sollte es eine Wirkung haben, eine abschreckende Wirkung haben. Andererseits ist die dann umgeschlagen in ein Spektakel und eine Volksbegeisterung hat sich vielfach entwickelt. Es ist eine Volksbelustigung geworden. Mhm. Und es hat natürlich dann ganz andere Wirkungen hervorgerufen, als man eigentlich von der Generalprävention, von dem Grundsatz her gedacht hatte. Aber es ist nichts Neues. Es ist ja so, dass hier schon immer vom Mittelalter über Jahrhunderte hinweg bis zur Neuzeit dieses ganz ähnlich gelaufen ist. Immer volksfestartige Abläufe. Es ist dann zirkushaft abgelaufen mit Schaustellern, mit Verköstigung des Publikums. Es war also immer ein Event, ein scheußlicher Event. Und der hat sich eben dann halt gehalten in dieser Form bis 1861.
Warum ist dieser Fall einer Zwanziger für heutige Zeit, auch vielleicht für Kulmbacher vor allem, noch so interessant?
Ja, er ist interessant einerseits deswegen, weil er einer der spektakulärsten Giftmörderinnenfälle überhaupt in Bayern gewesen ist, ja sogar deutschlandweit, also sehr bekannt geworden ist. Diese Popularität, diese Bekanntheit, das eine. Das andere, es gibt kaum einen anderen Kriminalfall, der ähnlich gut dokumentiert ist wie der von der Anna Zwanziger. Der Feuerbach ist ja ein exzellenter Jurist und Schriftsteller und der hat sich bemüht, in die Hintergründe Anna Zwanziger ins Herz zu schauen, sozusagen in die Psychologie dieser Figur hineinzuschauen. Und hat es sehr feinnervig, sehr differenziert getan, diese Persönlichkeit zu beschreiben, die immer schwankt zwischen großer Liebe, die sie treffen will, und Prostitution, die sie braucht. Es ist eine Gratwanderung, eine Balance, die Erklärung ist für viele ihrer Morde. Und das Dritte, was man sich sicher vor Augen halten kann, ist die Sensationslust der damaligen Zeit, sich eine Hinrichtung, ein blutiges Spektakel dieser Art anzuschauen. Sensationsbedürfnis, Schaulust, blutiges Spektakel, das ist etwas, was damals gab, aber was natürlich auch heute auf einer anderen Ebene sicher auch interessant ist. Es gibt ja diese Schaulust in anderen Zusammenhängen, wo immer Menschen sterben, wo Unfälle passieren, gibt es Leute, die gaffen. Und diese Mentalität ist ja quasi unsterblich.
Damals hat man versucht, Leute abzuschrecken durch diese öffentliche Hinrichtung. Ist vielleicht durch den Fall einer Zwanziger, was man ja damals nicht geschafft hat, dieses Erschrecken der Leute, hat man es vielleicht durch den Fall einer Zwanziger trotzdem heutzutage den Effekt, dass Leute abgeschreckt sind, wenn sie die Geschichte hören?
Abgeschreckt? Ich weiß nicht. Man hat ja Studien gemacht, was Todesstrafe generell bewirkt, ob die abschreckend Charakter hat. Eine Diskussion, die in allen Staaten geführt wird, die heute noch die Todesstrafe praktizieren, was es wirklich bewirkt. Ob das abschreckend wirkt oder keinen potenziellen Täter abhält, solche Delikte zu begehen. Und und das ist natürlich die Frage, ob das wirklich was bringt, eine Todesstrafe, ob es jemals eine Generalprävention gegeben hat, wie die in dieser Straftheorie behauptet wird. Vermutlich nicht.
Wie lange, denkst du, kann so ein Fall wie der Anna Zwanziger in den Köpfen der Menschen bleiben? Jetzt ja auch 200 Jahre nach dem Fall?
Ich denke, wenn man diesen Fall in seinem Entstehungsprozess und seinem Ablauf und bis zur Exekution verfolgt, wirkt es schon sehr nachhaltig. Wer einmal diesen Fall gründlich studiert hat, wer die Abläufe sich klar gemacht hat und die Brutalität auch der Exekution, der vergisst es nicht mehr. Also ich denke, der Fall, wenn man ihn sich so mal klar gemacht hat, der wirkt also schon tief und wirkt auch heute noch sehr tief in seinem Ablauf.
Wenn man sich für diesen Fall interessiert und mal mehr darüber erfahren möchte, wo kann man recherchieren?
Der Fall ist dokumentiert in verschiedenen Internetquellen, findet man also ganze Menge Untersuchungen, die sind nicht immer richtig, aber das Grundsätzliche wird dargestellt. Was man zum Beispiel häufig als falsch findet, ist, dass die Exekution nicht in Kulmbach stattgefunden hätte. Das ist geklärt worden vor einigen Jahren durch einen früheren Historiker, Willibald Hock heißt der. Ja. Der hat also die Akten gefunden im Bayreuther Staatsarchiv, die eindeutig den Nachweis erbracht haben, dass die Hinrichtung hier erfolgt ist in der geschilderten Weise. In verschiedenen Darstellungen, in früherer Zeit in schriftlicher Form, in Untersuchungen in späterer Zeit, auch im Internet findet man da also Fehlangaben. Es ist hier passiert mit Sicherheit und die Kulmbacher haben dieses Schauspiel, dieses Spektakel vor Augen gehabt.
Ja. Vielen Dank, Wolfgang Schobert.
Ich bedanke mich, Oliver.
Ist dort die Alkoholikerberatung?
Ja. Welche Probleme haben Sie denn?
Ja, ich würde gerne wissen, wie man Erdbeerbowle macht.
Netradio Kulmbach. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the best. can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the hall.
Jack, yeah, banging on the wall. You can feel it.